Nur weil eine klar rechtsextremistische Partei bei einer demokratischen Wahl gewählt worden ist, ist sie nicht demokratisch, sondern sie ist nach wie vor extremistisch. Mit dem Finanzminister öffentlich darüber zu streiten, werf mal eine Zahl, ich werf dir eine andere, so, ne, auf dem öffentlichen Basar ist natürlich absurd. Geprügelt wird aber überall.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Es ist nach 18 Uhr, draußen ist über 30 Grad. Was gibt's da Schöneres, als über politische Visionen zu quatschen? Hier ist Jan Schipmann. Ihr hört Absolute Mehrheit. Und mit mir im Studio sitzt heute die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie froh sind Sie, hier heute mal eine Stunde lang im Detail darüber sprechen zu können, was Sie am liebsten umsetzen würden, ohne dass Christian Lindner hinter Ihnen steht und sagt, wir haben doch kein Geld.
Ja, schon ziemlich froh.
Lassen Sie uns ganz zu Anfang kurz zurückschauen. Auch wenn Sie als Ministerin erst nach dem Rücktritt von Anne Spiegel ins Kabinett gekommen sind, waren Sie ja schon bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen dabei. Und quasi alle, mit denen ich über die Zeit gesprochen habe, haben mir gesagt, es waren damals sehr respektvolle Gespräche. Man war sich über Differenzen bewusst, aber es gab eine Atmosphäre des Aufbruchs und der Wertschätzung. Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen der Ampel in Ihren Anfängen und der Ampel heute?
Wir haben nicht alles bisher umsetzen können, wie wir uns das in den Koalitionsverhandlungen vorgenommen haben. Und der größte Unterschied ist natürlich, dass der Ukraine-Krieg eingetreten ist. Das hat nochmal alles ganz, ganz anders durchgerüttelt. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, da ist natürlich von uns gefordert gewesen. Solidarität, das geht natürlich in verschiedenster Hinsicht, insbesondere natürlich auch das Thema Finanzen. Aber erinnern wir uns nochmal an den Winter, wo wir dann eben plötzlich abgekappt waren vom russischen Öl und vom russischen Gas, was wir da eben alles erstmal bewegen mussten. Mhm. Also Krisenmanagement. Und da war die Ampel noch sehr, sehr gut. Aber dann musste man nochmal neu schauen, wie justieren wir uns jetzt in dieser aktuellen Situation. Und da sind eben die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Parteien, die diese Koalition formen, nochmal deutlich geworden und der Ton ist gereizter geworden und die ganze Republik schaut zu.
Sie haben die Krisen gerade schon erwähnt. Hätte man sich eigentlich, nachdem das klar war, dass dann so eine Ausnahmesituation in Europa passiert, nochmal hinsetzen müssen und sagen, wir gucken uns jetzt nochmal den Koalitionsvertrag an und wir schreiben den nochmal neu?
Nein, das hätte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich geholfen. Das, worum wir die ganze Zeit ringen, ist ja, wir wissen, Krise ist jetzt de facto das neue Normal. Es ist auch ein Ausnahmezustand, aber worum wir ja ringen, ist eben, inwieweit dieser Ausnahmezustand in einen normalen Haushalt passt. Und das ist ja sozusagen schon das, was es schwierig miteinander macht. Wir haben eben sehr, sehr guten Koalitionsvertrag aufgeschrieben, wo auch wirklich alle drei Parteien sich wiederfinden. Mhm. Aber es gibt eben sehr, sehr harte Restriktionen, was das Geld angeht. Es war damals schon so, dass es eben ja kein Finanztableau gab zu diesem Haushalt. Von daher wussten wir, da ist hinterher nochmal was nachzuverhandeln. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger geworden. Und da geht es nicht darum, dass der eine sich unbedingt den anderen durchsetzen will, sondern dass tatsächlich objektiv wir jetzt nochmal ganz andere Herausforderungen haben. Ich muss mit Ihnen darüber reden, wie viel Geld wir natürlich brauchen, nicht nur für die Ukraine, sondern auch, Stichwort, selber wieder verteidigungsfähig zu werden. Mhm. Wir haben das Sondervermögen gemacht, aber wir wissen ja jetzt auch, allein das reicht ja auch nicht aus. Und das sind natürlich jetzt alles Rahmenbedingungen. Und da ist natürlich schon das apodiktische Wort an der Schuldenbremse, da können wir nichts machen und Steuererhöhungen gibt es auch nicht. Und wir machen das alles mit dem Normalhaushalt, plus natürlich das Karlsruher Urteil etwas, was diese Koalition wirklich
erschüttert hat.
Erschüttert hat, genau.
Kann man so sagen.
Und gleichzeitig ist es ja so, wir müssen uns um die außenpolitischen Herausforderungen kümmern. Aber es ist ja gleichzeitig so, dass dieses Land ja auch nicht im Normalmodus ist, sondern wir haben ja auch viele Themen innerhalb des Landes.
Klar.
Stichwort Kinderarmut beispielsweise oder eben auch insgesamt soziale Gerechtigkeit. Wir haben zu wenig Wohnungen.
Investitionsstau.
So. Auch das Thema innere Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Insgesamt soziale Gerechtigkeit, dass es überall fair zugeht. Das ist nicht so eine ganze Transformationsthema Klima, so also Riesenthemen auch im Inneren und dass die Bevölkerung natürlich sagt, ihr müsst euch auch zentral darum kümmern, das tun wir auch, aber auch dafür braucht man natürlich nicht nur gute Ideen, sondern auch Möglichkeiten.
Übers Geld sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch.
Erstmal aber, sie führen ein Ministerium, das eigentlich besonders von der Ampel profitieren sollte. Gerade viele gesellschaftspolitische Reformen waren lange mit der Union nicht zu machen. Und bei allen Differenzen mit der FDP, die man ja so hat in der Gesellschaftspolitik, ist man ja eigentlich nicht so weit voneinander weg. Würden Sie unter den Gesichtspunkten sagen, dass Sie in den letzten Jahren hätten mehr erreichen müssen, oder sind Sie ganz zufrieden damit, wo Sie aktuell stehen?
Also es gibt Bereiche in der Tat, da ist diese Koalition mit den drei Parteien eigentlich schon Garant dafür, da kann was gehen. Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, ein wirklich wichtiges Gesetz für die Menschenwürde von allen Menschen in diesem Land. Trotzdem hat es ja auch länger gedauert, weil auf der Strecke auch die FDP nochmal zwischendurch sich überlegt hat, geht das und so weiter. Das hat schon mal gezeigt, das ist ein nicht alles ist da ganz easy, und auch beim Thema Gleichstellung ist es so, ne, da laufen wir nicht alle automatisch zusammen. Also Sie wissen, meine Partei hat seit Gründung die Quote beispielsweise,
setzt sich seitdem ein dafür.
Genau, ne? Also von daher gibt es da schon auch noch Differenzen, aber ja, da ist einiges möglich. Wir haben auch noch einiges in der Pipeline, und von daher schaffen wir auch noch einiges. Da haben wir auch tatsächlich einiges geschafft.
Bei welchem Thema sagen Sie, dass es schade ist, dass man da noch nicht so weit ist, wie man sein wollte?
Zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung. So, da wissen Sie, wir machen das jetzt in zwei Stufen. Die parlamentarischen Beratungen werden jetzt nach der Sommerpause wieder anlaufen, und dann machen wir es etwas langsamer, aber die finanziellen Voraussetzungen sind erstmal soweit verankert. Und natürlich macht mich das ein bisschen ungeduldig, weil Kinderarmut ist was mich einfach umtreibt. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr mal im Kinderheim gemacht. Mein Vater war vollweise, ist wirklich nicht auf Rosen gebettet aufgewachsen. Ich lebe in Berlin, der Hauptstadt der Alleinerziehenden, und leider ist es ja so, dass es eine ziemlich hohe Deckung gibt zwischen alleinerziehend leben zu müssen als Mutter und eben wenig Geld zu haben und arm zu sein. So, deswegen ist das wirklich was mich seit vielen Jahren in der Politik umtreibt. Und das wünsche ich mir zum Beispiel schneller. So, andere Themen natürlich auch. Ich bin froh, dass wir jetzt beim Thema Gleichstellung uns verständigt haben, dass wir die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen wollen, weil das eben blöd ist für Frauen, weil sie einfach netto sofort auf dem Lohnzettel sehen, dass sie deutlich weniger haben als beim Brutto. Und das hat Konsequenzen. Ich würde mir noch mehr wünschen, beispielsweise das Ehegattensplitting abzuschaffen, andere Dinge. Aber wir sind auf dem Weg.
Ich sag mal, Spoiler Alert, über die Kindergrundsicherung sprechen wir gleich noch. Bevor wir aber über Ihre mitgebrachten Maßnahmen sprechen, müssen wir noch einmal über die aktuelle Stimmung im Land reden. Die Ampel ist wahnsinnig unbeliebt. Nur 20% der Menschen sind entweder zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Und diese Folge erscheint genau zwischen den Wahlen in Sachsen und Thüringen und der Wahl in Brandenburg. Und in Sachsen und Thüringen hat es Wahlergebnisse gegeben, die Demokratinnen und Demokraten, ich sag mal, schockieren müssen. Wie viele Sorgen machen Sie sich aktuell um die politische Stimmung im Land?
Sehr große Sorgen. Ich glaube, also niemand mit Herz und Verstand macht sich keine Sorgen in diesem Land aktuell.
Haben Sie schon mit Kolleginnen und Kollegen in Thüringen gesprochen?
Selbstverständlich.
Und nach der Wahl, wie sieht es da gerade aus? Kompletter Trümmerbruch oder tragen die es mit Fassung?
Nein, das ist natürlich ein Schock, aber Sie wissen auch, ne, meine Partei ist da aus dem Landtag rausgeflogen. Genau. Aber das war auch sofort klar, dass das gar nicht das Hauptthema ist, sondern dass es jetzt insbesondere darum geht, dass all die Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, denen Rechtsstaatlichkeit wichtig ist, ne, die beispielsweise als Migranten gelesen werden oder auch tatsächlich eine Migrationsgeschichte haben, dass die sich jetzt eben nicht mehr sicher fühlen in diesem Land. So. Und es stimmt, ja, die AfD ist gewählt worden in einem demokratischen Prozess, aber nur weil eine Partei, eine extremistische Partei, ne, Verfassungsschutz hat klar festgestellt, eine klar rechtsextremistische Partei, bei einer demokratischen Wahl gewählt worden ist sie nicht demokratisch, sondern sie ist nach wie vor extremistisch. Und das Wahlergebnis in Thüringen ist ja jetzt so, dass jedenfalls kurzfristig nicht absehbar ist, was sich für eine Regierungskonstellation daraus ergeben kann. Und das heißt jetzt schon, dass die Demokratieprojekte, die es in Thüringen gibt, weil es keinen Haushalt gibt für das nächste Jahr, dass da etliche Projekte jetzt schon de facto vor dem Ausstehen. Und das sind sozusagen noch die letzten zarten Wurzeln, die jetzt wichtig sind, um den Widerstand gegen die Extremisten zu stärken.
Und das ist halt, Sie haben es gerade schon gesagt, irgendwie, es ist einfach in Berlin gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu gehen. Aber wenn man das in Gera macht oder so, dann hat man mit einem ganz anderen Widerstand zu rechnen. Wenn man sieht, was da teilweise auch für Aufmärsche waren, allein beim CSD in Bautzen in Sachsen auch, dann denke ich mir so, wenn ich da irgendwie ein junger Mensch wäre und für meine Überzeugung eintrete und nicht nur für meine Überzeugung, sondern auch für Demokratie, dann kommt das manchmal mit einem Preis. Und das ist schon.
Genau, und das ist ja eben nicht nur, ich gehe zu der Demo, sondern ich komme von der Demo dann nach Hause, es ist mein Alltag, es sind meine Nachbarn.
Ja.
Ja. So.
Und die Übergriffe, die halt einfach sich auch häufen, dann, das ist einfach.
Das war ja auch, ne? Wird immer mehr normal, wenn Sie sich anschauen in der Statistik, Angriffe, Übergriffe auf Politiker, ne, sind drastisch angestiegen. Es gibt immer mehr Kommunalpolitiker, die sich zurückziehen oder die gar nicht mehr bereit sind anzutreten, weil sie eben Angst haben vor entsprechender Gewalt. Und das ist natürlich einer der ersten Sargnägel für unsere Demokratie und das geht nicht.
Es gibt ja auch Erhebungen. Grüne werden übermäßig viel beleidigt und angegangen und quasi als Sündenbock auserkoren für alles gefühlt, was im Land nicht läuft. Was macht das mit ihrer täglichen Arbeit?
Das ist natürlich nicht schön und da schluckt man auch, ne, immer mal wieder was runter, aber dann geht's eben weiter, weil es ist, ne, ich weiß schon, wofür ich das tue. Und natürlich habe ich noch viel größere Ziele, als nur die Demokratie zu verteidigen, in Anführungsstrichen nur die Demokratie zu verteidigen. Ne? Lange Jahre war das eine Selbstverständlichkeit. So, aber das ist schon klar, dass das bei mir alles mobilisiert, weil ich bin froh, dass ich in diesem demokratischen Land leben kann, in diesem freien Land, wo Rechtsstaat funktioniert, wo Gewaltenteilung funktioniert, wo Meinungsfreiheit funktioniert. Und wenn ich jetzt sehe, dass das kaputt geht, dann ist das, ja, dann geht das natürlich zentral mich auch selber an. Ich will meine eigene Meinungsfreiheit auch erhalten. Aber ich weiß, ne, für wie viele Menschen das auch mit wichtig ist und dass eben Menschen, die jetzt exponiert hat, sind, ich als Ministerin selbstverständlich dann auch mal eine ganz andere Aufgabe haben und Verantwortung für all die Menschen, die noch anders vulnerabel sind und noch mal ganz anders getroffen werden können.
Sind Sie bei solchen Ergebnissen manchmal ratlos?
Klar, wenn wir dann so einen super Plan gehabt hätten, dann wäre es ja vielleicht nicht passiert.
Ja, aber im Endeffekt muss man sich überlegen, wie, die AfD ist ja nicht erst seit gestern da. Von daher denke ich mir halt irgendwie, wenn man sieht, bei jeder Wahl, nicht nur, aber auch primär im Osten, wird immer eine Schippe draufgelegt. So, jetzt gerade in Thüringen ist selbst mit CDU, BSW und SPD keine Regierung zu machen. Jetzt braucht es noch eine Stimme, die irgendwo aus dem linken Lager kommen muss. Wo soll das in 5 Jahren hingehen? So, da frage ich mich halt einfach, wenn man keine Methoden mehr hat, daran zu gehen, was macht man dann?
Das ist nicht nur ein Thema in 5 Jahren, sondern es ist ja jetzt schon in Thüringen ein Problem. Ich habe ja jetzt schon gesagt, ne, Demokratieprojekte werden potenziell ab dem ersten...
Sperrminorität.
Die Sperrminorität hat die AfD. Ne, es geht um potenziell auch Besetzung von Posten. So, das hat direkte Auswirkungen jetzt schon in Thüringen auf die demokratische Verfasstheit. Und das ist natürlich...
Schwierig.
Ja, auf jeden Fall so, dass es auch ein Stück weit sprachlos macht.
Ich würde sagen, das leitet wahnsinnig gut zum Zitat über, das Sie uns mitgebracht haben. Das schließt dann nämlich an. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht von Erich Kästner. Und zwar hat er mal gesagt, man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Aber es ging darum, dass er eben gesagt hat, 33 war zu spät. Das war nochmal im politischen Kontext. Ich gebe zu, für mich war wirklich sein Buch Fabian oder im Original, er wollte es eigentlich nennen, Der Gang vor die Hunde, die Geschichte eines Moralisten. Das hat mich sehr geprägt. Meine Wahrnehmung von dem Buch war, das war schon ein Stück weit seine Aufarbeitung. Das hat er eben auch genau in dieser Vorphase geschrieben, seine Aufarbeitung mit dem Erstarken der Nationalsozialisten. Und der wird da beschrieben erstmal als ein typischer Berliner der 20er Jahre, ne, hurt rum, läuft rum und so weiter und merkt aber in diesem Prozess immer mehr und will eigentlich nur sein privates Leben führen, will einigermaßen gut durchkommen und stellt eben in diesem Prozess fest, er kann das nicht mehr. Er sieht eben überall, wie eben die Rechten, die Extremisten da erstarken und wie es eben auch in seinem privaten Umfeld umkommt und wie ihn das einfach unglücklich macht und wie er eben merkt, wie da Scheiße passiert. Und versucht dann doch und im richtigen Moment macht auch immer das Richtige, aber es ist trotzdem immer, ne, er merkt trotzdem, er verliert immer mehr an Raum und die Rechtsextremisten, die Nazis gewinnen einfach immer mehr an Platz. Und dann versucht das irgendwie weiter und das Buch endet damit, dass er tatsächlich unglücklich ertrinkt. Und das ist für mich ein bisschen das Sinnbild dessen, dass das eine ist das Wichtige, sozusagen die richtige Haltung zu haben. Ne? Und zum Glück gibt es eben immer noch, die Mehrheit in diesem Lande ist genauso anständig, hat genau diese Haltung. Und wir müssen eben aus dieser schweigenden Mehrheit mit Haltung eine aktive Mehrheit machen, die sich auch nochmal anders auseinandersetzt. Aber dieses Buch hat für mich auch gezeigt, er war auch ein Stück weit überfordert. Mhm. Die Pointe ist eben, am Ende ertrinkt er. weil er ertrinkt deswegen. Er stellt eben fest, da ist jemand im Wasser, ist ins Wasser gesprungen, ruft nach Hilfe und er springt hinterher und will ihm helfen. Und dann stellt er plötzlich fest, oh stimmt ja, ich kann ja gar nicht schwimmen. Und das ist für mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen Auftrag als, merke ich jetzt, ne, so, ich bin ja Familienministerin, aber in meinem Bereich gibt's ja auch das Programm beispielsweise Demokratie leben. Und das macht eben ganz viel Demokratie konkret vor Ort in der Praxis erleben. So, wir haben momentan eine Situation, die Ampel streitet sich und auch vor allen Dingen die Bundesregierung oder die Politik wird ganz weit weg wahrgenommen von denen da unten. So, und das ist ein Problem und wir müssen mehr zuhören und wir müssen mehr miteinander machen. Aber meine Wahrnehmung ist auch, Leute sind auch sehr, sehr weit weg von dem, was da irgendwie Politik ist, und sagen, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun und verstehen auch demokratische Prozesse nicht und auch tatsächlich schon, weil sie kein Verständnis mehr davon haben, wie ist das, ne? Respekt gegeneinander, wie funktioniert ein Kompromiss, die eine Position, die andere. Das ist ja auch der Titel ihrer Sendung hier, eine absolute Mehrheit oder knüpft ja auch da an, dass sie auch den Eindruck haben, ne? Leute wenden sich ab, verstehen das nicht mehr und sie wollen nochmal mir und anderen die Gelegenheit, einmal zu sagen, wofür wir eigentlich wirklich stehen. Ja.
So, ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung zu ihren Maßnahmen. Jetzt gehen wir nämlich rein und zwar hiermit fangen wir an.
Rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes aus 2023. Die Lösung für diesen Missstand soll das sozialpolitische Herzensprojekt der Grünen bieten, die Kindergrundsicherung. Die Idee: Die Familienkasse wird zu einem Familienservice umfunktioniert, welcher aktiv auf die Familien zugeht und Hilfestellung leistet. Mit der Kindergrundsicherung soll dafür gesorgt werden, dass Kinder genau die Förderung direkt bekommen, die für sie sonst extra beantragt werden muss. Das Gesetz sollte bis April 2024 vorliegen. Das ist allerdings bis heute nicht passiert. Die Agentur für Arbeit sagt, eine Umsetzung bis Anfang 2025 kann nicht gewährleistet werden. Das Projekt steht also auf der Kippe.
Es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, dass die Kindergrundsicherung wahnsinnig ambitioniert ist und die wahrscheinlich größte sozialpolitische Reform ist, die sich die Ampel vorgenommen hat. Gleichzeitig habe ich kaum ein Gesetzesvorhaben gesehen, dessen Umsetzung für mich so wahnsinnig verwirrend daherkam. Also nicht nur Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, waren da maximal confused, sondern auch in Hintergrundgesprächen mit Leuten aus allen drei Ampelparteien wurde mir gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da gerade der Stand ist. Deshalb vielleicht
jetzt ja, mal ganz allgemein. Hätten wir vielleicht wieder miteinander gesprochen.
So. Wie ist denn der Stand gerade?
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Fraktion Ihnen das nicht deutlich erklärt, aber vielleicht hätten wir tatsächlich auch noch direkt miteinander sprechen sollen.
Machen wir jetzt.
Ja, der Stand ist, dass die Beratungen im Parlament laufen und wie ich eben ja schon angedeutet habe, ne, wir werden das jetzt in zwei Stufen machen und das ist jetzt auch gut und richtig so. Übrigens hat es das natürlich auch in der Geschichte schon gegeben. Gerade parallel läuft bei mir eine weitere wichtige Reform in der Kinder- und Jugendhilfe. Da geht es um bessere Bedingungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Da wollen wir auch was zusammenlegen, nämlich SGB 8 und SGB 9, also Kinder- und Jugendhilfe auf der einen Seite und die Kinder mit Behinderungen, die haben noch zusätzlich natürlich Anspruch auf Unterstützung bei der Eingliederungshilfe. Die beiden Behörden, das läuft auch nicht so super rund und das wird auch zusammengeführt. Das ist ein Prozess, der ist auch vor über 10 Jahren sozusagen begonnen worden. Über 2 Legislaturperioden, wenn es gut läuft, dann werden wir vielleicht tatsächlich in dieser Legislaturperiode das zu Ende bringen. So, von daher bin ich erstmal froh, dass wir die Kindergrundsicherung so zu einem Thema gemacht haben. Das war vor 2021 nicht der Fall. Mhm. Das Thema Kinderarmut, dass wir wirklich strukturell verfestigte Kinderarmut in Deutschland haben, jedes fünfte Kind in Armut aufwächst.
Und die steigt.
Und das wirklich ein wachsendes Thema ist. Das war vorher tabuisiert, was ja einigermaßen absurd ist, wenn man sich unsere Demografie anschaut. Und wir reden jetzt schon über Fachkräftemangel. Ja, so, wir haben derzeit fast 3 Millionen junge Menschen ohne Schulabschluss. Und das hängt alles damit zusammen. Dafür brauchen wir gute Bildungsinfrastruktur, aber dafür brauchen wir eben auch weniger Ausgrenzung und mehr Integration eben auch durch mehr Geld sozusagen für arme Kinder, durch entsprechende zusätzliche Unterstützung. So, deswegen, das Thema hat funktioniert und das Erste, was wir wollten, ist zusätzliche Leistungen. Auch das haben wir gemacht, auch zusammen mit den Inflationspaketen. Wir haben zweitens tatsächlich auch mehr Kinder in verdeckter Armut erreicht. Ist ein bisschen absurd, aber tatsächlich die Diskussion um die Kindergrundsicherung, die hat dazu geführt, dass eben gerade die Kinder in Familien in verdeckter Armut, also wo die Eltern arbeiten, Anspruch trotzdem auf zusätzliches Geld haben, aber das eben nicht gewusst haben, jetzt tatsächlich die Anträge stellen. Hat sich fast verdoppelt, die Anträge. So, und das Dritte ist, dass wir es natürlich auch noch leichter machen wollen. Da ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung und nochmal stärkere Bündelung der Leistung und auch eine an einer Stelle. So, Und das ist schwierig. Das hat sich sozusagen in der Debatte zwischen den Fraktionen, aber auch ansonsten mit den Organisationen schwieriger herausgestellt als vorher, ist aber eigentlich keine Überraschung. Jeder, der schon mal Verwaltungsreform gemacht hat, der weiß, alle finden das super, aber nicht bei sich. Das muss dann nochmal ordentlich diskutiert werden und das machen wir jetzt.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht die Kindergrundsicherung. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest auch unter den unterschiedlichen Fraktionen auch unterschiedliche Vorstellungen vorgeherrscht haben. Man muss auch sagen, dass es im Koalitionsvertrag nicht so genau ausdefiniert war, wie es dann im Endeffekt aussehen sollte. Ganz am Anfang war es ja so, dass sie gesagt haben, das kostet 12 Milliarden Euro. Und dann wussten alle nicht
so
ganz.
Hat der DGB auch gesagt.
Hat der DGB gesagt, das war bei einer Studie, glaube ich, von 2020, und haben die gesagt, dass es nicht mehr belastbar ist, weil A, die Inflation so krass gestiegen ist und auf der anderen Seite die Leistungen erhöht worden sind. Deswegen steht im Vorwort der Studie. Genau, aber dann wurde nicht so ganz kommuniziert, wofür das rausgehen soll, das Geld. Da hat die Linke eine Anfrage gestellt, hat die Union ja eine Anfrage gestellt an dem Ministerium. Und dann haben sie auf einmal gesagt, es soll 2 bis 7 Milliarden kosten. Und am Ende hat es dann 2,4 Milliarden Euro gegeben und dann haben sie gesagt, damit sind sie zufrieden. Können Sie uns da kurz aufklären, was da los ist? Hätten Sie sich einfach mehr Geld gewünscht und das war das, was bei rumgekommen ist? Oder reden wir von unterschiedlichen Modellen, die dann quasi ermöglicht werden konnten?
Der Punkt ist, bei der Kindergrundsicherung habe ich ja gesagt, das eine ist tatsächlich auch durch eine bessere Berechnung des Existenzminimums, dass auch mehr Leistungen bei den Familien ankommt. So. Und da gab es verschiedene Varianten, die sind vom Arbeitsministerium ausgerechnet worden. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Das zweite war eben die Einschätzung, wie viel verdeckte Armut haben wir denn sozusagen, wie viel Menschen können wir erreichen durch Digitalisierung, durch eine andere Form der Ansprache, wie machen wir das? Mhm. So. Und da haben wir eben im Gesetzesprozess gesagt, ne, am Anfang werden wir noch nicht alle erreichen, aber es wird dann langsam dann mehr werden. Und das ist sozusagen die eine Range, von der Sie da reden. So, und das Dritte ist, dass meine Schätzungen zum Beispiel das Gesamtpaket umfasst haben. Da ging es auch nochmal um das Thema Kindergeld und Kinderfreibetrag. Das wissen Sie, haben wir auch erhöht. Es wird natürlich auch weiter erhöht in 2025. Haben wir jetzt nochmal verankert, dass auch das Kindergeld wieder um 5 Euro erhöht wird. Im Jahr 2025 wird es so sein, dass tatsächlich jedes Kind gleich viel mehr bekommt, sowohl die Kinder, deren Eltern wohlhabend sind, die bekommen 5 Euro mehr durch den Kinderfreibetrag pro Monat, als auch die Kinder von normalen Familien kriegen 5 Euro mehr Kindergeld und auch die Kinder von armen Familien bekommen 5 Euro mehr Kindersofortzuschlag, also alle bekommen diese 5 Euro mehr. So, und das war in meinen Berechnungen auch mit drin und da gibt es sozusagen ein paar Unschärfen. Aber der Hauptpunkt ist ja, dass ich eben diese Verhandlung natürlich nicht auf dem öffentlichen Markt führe. So, ne? Sie sagen, ich hätte das mal besser erklären sollen und dann wurde mir gesagt, das ist Ihre Schuld, wenn man sie besser erklärt. So, mir ging es natürlich darum,
aber war es gut genug erklärt?
Ich habe es in dem Moment nicht erklärt, weil ansonsten werden wir auch kritisiert. Ne? Die Ampel, die streitet sich zu viel öffentlich. Genau. Und genau darum ging es natürlich. Natürlich mit dem Finanzminister öffentlich darüber zu streiten. Werf mal eine Zahl, ich werf dir eine andere. So, ne? Auf dem öffentlichen Basar ist natürlich absurd, zumal es ja auch alles Hand und Fuß haben muss. So, und deswegen habe ich eine Hausnummer angegeben. Ich habe gesagt, das ist eben etwas, was das kann man nicht für 5 Euro haben, sondern es geht eben um relevante Größenordnungen. Wir machen das jetzt in Stufen. Wir können feststellen, ja, wir haben einiges gereicht. Wir haben die größte Kindergelderhöhung seit den 90er Jahren tatsächlich gemacht. Wir haben auch jetzt in dem Haushalt einen ganz, ganz großen Schwerpunkt Kinderpaket gemacht. Ich habe zusätzlich eben die ganze frühkindliche Bildung weiterführen können. Ich habe erstritten 4 Milliarden Euro bereits in den letzten 2 Jahren für die Kita-Qualität. Das wird weiter so bleiben. Wir werden weiter an der Kita Qualität arbeiten, sodass wir ein Gesamtkonzept haben und dann noch das Stadtchancenprogramm von meiner Kollegin Stark-Watzinger, ne, wo wir auch nochmal speziell investieren für Schulen in besonderen belasteten Gebieten, also auch zielgenau sozusagen für Kinder auch mit ärmerem Hintergrund. Und in diesem Gesamtpaket, glaube ich, stehen wir ziemlich gut da und das ist ja das, worum es geht, nämlich tatsächlich was zu leisten für Kinder und Jugendliche, die nicht in Rosen gebettet sind.
Das klang gerade ein bisschen wie mich so, das klang für mich so ein bisschen wie Verhandlung beim Fußball. Wenn man sagt irgendwie, der Spieler kostet 12 Milliarden Euro und dann sagt der andere, nee, ich zahle aber nur 3 Milliarden und dann trifft man sich in der Mitte. Sieht das manchmal so aus, wenn man mit Christian Lindner verhandelt?
Das gibt's natürlich, verhandeln wir miteinander, aber so sieht das dann nicht aus. Aber genau dieses Beispiel, ne, da hören Sie doch auch zwischendurch mal im Prozess. Die einigen sich nicht, weil da ist so eine hohe Summe im Spiel.
Ist der Transfer gefloppt.
Ja, genau. Dann hören sie nochmal andere Summe. Dann wollen sie natürlich wissen. Ja, dann wollen sie direkt mit dabei sitzen und wissen, wie ist es jetzt genau?
So. Also ich kriege immer am Ticker, die Informationen. Aber
dann kriegen sie trotzdem erst die Informationen zum Schluss. Und wir haben jetzt eben gesehen, der Kabinettsbeschluss ist noch nicht das Ende, sondern der parlamentarische Prozess hat sich jetzt noch ein bisschen anders entwickelt. So. Mir ist aber tatsächlich auch wichtig, ich habe es schon angesprochen, der ganze Bereich der frühkindlichen Bildung. Übrigens jetzt, ne, wir reden ja auch rund um das Thema Ostwahlen. Mhm. Wir haben ja wirklich als Deutschland unfassbar viel Zeit verloren. Nach der Wende hat es eben die Horte und Krippen im Osten gegeben. Ja, so. Da war nicht alles Gold. Die hatten auch einen zu geringen Fachkraft-Kind-Schlüssel, aber trotzdem, diese Infrastruktur gab es. Und wir haben in Westdeutschland die dafür kritisiert. Und Bayern hat gesagt, dafür zahlen wir kein Geld. Das wollen wir nicht.
Bayern gerne
Länder so. Und haben unfassbar viel Zeit verloren. Und jetzt ist es immer noch so, dass wir mit viel Bundesgeld den Kitas in Westdeutschland ausgebaut haben. Es jetzt einen großen Bedarf gibt. Und wir trotzdem, wir haben viel geschafft, aber trotzdem ist eben der Bedarf noch sehr viel größer. Und es geht eben nicht nur um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern das, was wir in den ersten 6 Jahren, eigentlich in den ersten 10 Jahren, aber vor allen Dingen in den ersten 6 Jahren schon investieren in unsere Kinder, das zahlt sich mehrfach später aus. Und deswegen ist das so wichtig. Nicht nur, dass die Kinder sicher betreut sind, sondern das ist ein Lern- und Erfahrungsort mit für alle Sinne, für die Kinder, so entscheidend. Und deswegen wollen wir gemeinsame Qualitätsstandards bundesweit entwickeln. Und das wäre mir mein wichtigstes Projekt, wenn ich tatsächlich die absolute Mehrheit hätte.
Da gehen wir gleich noch rein. Ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde, wenn es um die Kindergrundsicherung geht, ist Bürokratie. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die Grünen Bürokratiebelastung anders verstehen als die FDP. Dass es den Grünen mehr darum geht, dass man sagt, okay, wir schaffen so und so viele Stellen, damit da so und so viele Leute sind, die Bürokratie abnehmen können für Menschen im Alltag beispielsweise, dass sie dann in diesem Fall jetzt nicht so viele Zettel, Anträge ausfüllen müssen und dass das dann automatisch von Amts wegen passiert. Aber dafür braucht man mehr Leute. Und dass die FDP das so versteht, dass man sagt, der Staatsapparat, wenn er zu groß ist, dann ist das Bürokratie. Ist das eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von Bürokratie?
Ich glaube, das haben Sie schon ganz gut beschrieben. Das ist richtig. Also mir geht es eben tatsächlich darum, es für die Menschen einfacher zu machen. Ich habe deswegen mal dieses Stichwort von der Hol-zu-Bring-Schuld geprägt. Mhm. Alle Leute, die Steuern zahlen, ne, die wissen, das ist nicht schön mit dem Finanzamt, aber nee. Zum Beispiel beim Kindergeld, Kinderfreibetrag, da prüft das Finanzamt für mich. Was ist günstiger? Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und dann rechnen die das dann sozusagen aus und dann ist das irgendwie klar. So, während wenn ich gerade bedürftig bin, und oftmals ist es ja so, ne, Menschen, die in solche Situationen kommen, ja, so, die sind auch vulnerabel. So. Und es für die nur gerade besonders schwer zu machen, in dieser vulnerablen Situation auch noch an das Geld zu kommen. So. Und Kinder können wirklich nichts dafür, welche Eltern sie haben. So, ne, das finde ich einfach nicht fair. Und deswegen will ich das anders machen. Und deswegen haben wir eben alle Möglichkeiten der Digitalisierung nochmal angeschaut. So, aber auch das, ne, in der Tat, ne, ich bin die Letzte, die begeistert sagt, hey, so und so viel mehr Stellen für den Staat, sondern ich möchte es den Menschen einfacher machen.
Würde ich sagen, dann reden wir mal darüber, was wäre denn der Unterschied von der Kindergrundsicherung, die wir kriegen würden, wenn Sie mit den Grünen die absolute Mehrheit hätten, zu dem, was wir jetzt bekommen?
Dann werden wir eine Kindergrundsicherung bekommen, die tatsächlich nachweisbar auch direkt Armut verhindert. Ich habe von Anfang an gesagt, wir machen den Einstieg. Und es ist sowohl eine Frage von wie viel Geld, aber es ist vor allen Dingen auch eine Frage von Bündelung von Leistungen und von einfacher Handhabe von einer Stelle, also von einer besseren und effizienteren Organisation. Das sind diese zwei zentralen Stellschrauben. Und beides zusammen hätte dann eben dazu geführt, dass ich hätte sagen können, ja, im nächsten Jahr sinkt die Kinderarmut um so und so viel. So, aber
das,
wie gesagt,
so
natürlich in dem zusammen, natürlich in dem im Paket zusammen mit eben der deutlich verbesserten frühkindlichen Infrastruktur, weil wenn wir uns eben anschauen, die Zahlen, wie die Kinder derzeit bei den Drittklass-Untersuchungen da abschneiden und so weiter, da ist es eben so, dass in den letzten Jahren das nur bergab gegangen ist. Und das ist natürlich auch fatal für die Kinder, aber auch da können die Kinder eben nichts dafür. So, also dieses Gesamtpaket, sozusagen gutes Aufwachsen für Kinder, das hätte bei mir oberste Priorität. Und ich würde da in der Tat viel Investition reinstecken. Und Sie wissen, erstens liegen mir Kinder am Herzen, aber zweitens kenne ich mich auch durchaus mit Zahlen aus.
Als jemand, der jetzt nicht jeden Tag mit der Kindergrundsicherung oder auch generell mit Finanzpolitik im Detail zu tun hat, hätte man nicht einfach sagen können, okay, wir erhöhen jetzt einfach das Kindergeld um so und so viel mehr, dann kommt das da an bei den Leuten, die Kinder haben, und dann muss man den ganzen Apparat nicht umbauen?
Auch das hätte man machen können. Da sagen dann eben Finanzminister schon als allererstes, nein, das geht gar nicht, weil das ist ja noch viel, viel teurer. Aber in der Tat, das ist natürlich eine einfachere Maßnahme. Für mich war eigentlich auch immer ein wichtiger Punkt, dass wir eben zumindest es hinbekommen, dass das Kindergeld angehoben wird, so in Richtung, so wie hoch jetzt derzeit der Kinderfreibetrag ist, weil es ja einigermaßen absurd ist, dass eben die wohlhabenderen Familien de facto mehr vom Staat bekommen für ihre Kinder, weil sie eben noch mehr Steuern sparen. Ich finde das einigermaßen absurd. Aber natürlich kann man eben staatliche Sozialleistungen einfach, also effizienter machen. So. Und dann ist eben immer die Frage, wie viel macht man pauschal? Ihr Vorschlag war ja pauschal. So. Oder inwieweit sagt man nochmal, nein, das muss nochmal ganz genau geschaut werden. Es gibt eben einen einkommensunabhängigen Betrag.
Den kriegen alle.
Den kriegen alle. Und den kann man auch politisch dann draufsetzen oder so lassen, wie er ist. Und wir machen einen einkommensabhängigen Betrag, damit auf jeden Fall das Existenzminimum gesichert ist. So, und je nachdem kann man natürlich beide Kategorien ändern. Aber was wir eben gemacht haben, ist es nicht mehr von der Kinderzahl abhängig zu machen, sondern jedes Kind ist erstmal gleich viel wert. Und dann geht es eben um die Einkommenssituation der Eltern, damit eben jedes Kind gesichert das Existenzminimum bekommt.
Und das wird automatisch dann für die Eltern berechnet, damit sie eben halt nicht mehr in der Bringschuld sind, sondern der Staat.
Wir wollen mit dem Kindergrundsicherungscheck tatsächlich, da muss man einmal einwilligen. Ne? Wir sind ja ein Land, das den Datenschutz zu Recht hochhält, aber es muss einmal eingewilligt werden. Aber dann geht es eben darum, dass die Einkommensdaten, die dem Staat zur Verfügung stehen, dass er damit dann abklären kann, inwieweit ein Anspruch besteht.
Neben der Kindergrundsicherung wollen Sie aber ja auch noch mehr in Kitas investieren. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass der Bereich ständig vor dem Kollaps steht und trotzdem nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Man hat ja spätestens während Corona gemerkt, wie wichtig diese Arbeit fürs Land ist. Und die Probleme sind bekannt. Aber ich habe in der Praxis, wenn ich mit Menschen spreche, die da arbeiten, da habe ich das Gefühl, es passiert gar nichts.
Das stimmt nicht, sondern wir investieren ja. Ich habe jetzt gesagt, auch wir investieren, sind zusätzlich eingestiegen als Bund und das machen wir auch weiter mit diesen zusätzlichen 4 Milliarden Euro. Aber trotzdem ist es eben so, wir haben Fachkräftemangel auch da und wir haben eben in Westdeutschland eine durchaus sich verändernde Kultur. Lange war es ja so, das macht man nicht. Inzwischen haben alle verstanden, dass das nicht nur gut ist zur Entlastung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern dass sie immer auch wirklich wichtig sind als frühkindliche Bildungseinrichtungen. Und daran müssen wir noch stärker arbeiten. Und ja, wir brauchen noch mehr Fachkräfte. Und deswegen auf der einen Seite arbeite ich eben an der Qualität. Da hat es eine Arbeitsgruppe gegeben, haben wir gemeinsame Empfehlungen entwickelt und auch eine gemeinsame Verständigung mit den Ländern. Eigentlich sind ja die Länder zuständig.
Und da wird es immer kompliziert.
Und da wird es natürlich immer kompliziert. Und die sind sehr unterschiedlich. Also die Kita-Ausbildung und Situation in Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich von der in Bayern beispielsweise. So, und wenn man sich anschaut, die Betreuung bei den 3- bis 6-Jährigen hat sich so ziemlich angeglichen. Ne? Alles so rund um 90% der Kinder sind dann tatsächlich auch im Kindergarten, in der Kita. Aber bei den U3, also den unter 3-Jährigen, sieht das noch sehr, sehr unterschiedlich aus. In Bayern ist es immer noch nur jedes dritte Kind oder weniger als jedes dritte Kind, während das es in Mecklenburg-Vorpommern deutlich anders aussieht. Und da gibt es eben auch entsprechende Bedarfe von den Eltern, die angemeldet werden, weil Elterngeld sind maximal 14 Monate. So. Und dann ist halt bis zum dritten Lebensjahr ist da eine gewisse Lücke. Und bei den Fachkräften ist es eben auch so, dass wir auch eine Arbeitsgruppe gemacht haben mit den Ländern. Auch da kann ich erstmal wenig machen, weil auch da für die Erzieherausbildung sind kompletto tutto die Länder zuständig. Und da ist das Schöne, dass sich viel entwickelt hat, sozusagen, um das mal zu kriegen, dass die Not sich da lindert. Aber die Wahrheit ist, inzwischen gibt es über 62 verschiedene Verordnungen, wie man in Deutschland Erzieherin oder Erzieher werden kann, bei 16 Bundesländern. Und natürlich erkennt das eine Bundesland nicht automatisch das im anderen Bundesland an. Und es ist auch nicht modularisiert, also dass man sagt, hey, ich habe mal 2 Jahre gemacht und kann das dann irgendwie gut miteinander anrechnen und so weiter. Also da gibt es doch einiges to do. Das sind alles relevante Themen, die natürlich dazu führen, dass wir nicht so viele Erzieherinnen haben, die sich das vorstellen können, diesen Beruf, wie wir bräuchten und wie wir auch haben könnten. Deswegen sind wir da dabei, an Attraktivität zu arbeiten.
Wenn Sie sich in dem Bereich eine Sache wünschen dürften, das wird direkt von allen Ländern umgesetzt. Was wäre das?
Ja, dass wir eben es hinbekommen, eine einheitliche Ausbildung, Modularisierung, also die auch dann Stufen hat, hinzubekommen. Das ist das eine. Und das zweite, dass eben das Schulgeld überall abgeschafft wird und dass es eben auch eine Vergütung gibt, auch in der Ausbildung.
Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema und Überraschung, es hat wieder mit Kindern zu tun.
Kinder haben bislang keinen expliziten Platz im deutschen Grundgesetz. Das könnte sich jedoch bald ändern. Im Koalitionsvertrag von 2021 hat die Bundesregierung beschlossen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Die Umsetzung gestaltet sich aber schwierig. Zum einen wird dafür die Unterstützung der Opposition benötigt, denn für die Änderung am Grundgesetz braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Zum anderen scheiterte eine Einigung bisher an der genauen Formulierung. Manche befürchten, dass ein zu schwacher Wortlaut Kinderrechte zurückwerfen könnte.
Wir haben es gehört, zweite Maßnahme, Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen. Und da frage ich mich als erstes, warum braucht es das überhaupt? Kinder sind ja auch Menschen und in Artikel 1 und 2 sind Kinder ja mit inbegriffen. Und auch in Artikel 6, der explizit die Familie schützt, werden halt auch logischerweise Kinder mit inkludiert.
Darum geht's, dass sie dann nur inkludiert mitgedacht sind und eben nicht eigenständig. So, und Kinder sind aber eigenständige Persönlichkeiten und haben aber sind noch nicht voll geschäftsfähig und so weiter, brauchen aber deswegen eben entsprechenden Schutz. Und das ist wichtig. Denken wir beispielsweise nochmal an Corona. Da hat es auch ein Verfassungsgerichtsurteil dazu gegeben, zum Thema Schulschließung und so. Ne? So, da haben sie schon gesagt, das war soweit okay. Aber trotzdem geht es nochmal darum, dass immer bei allen Maßnahmen die Kinderrechte mit abgewogen werden. Und ich glaube schon, dass das nochmal einen anderen Fokus wirft auf das Thema Schutz von Kindern, auf das Thema auch Beteiligung von Kindern. So. Also wir arbeiten jetzt nochmal daran, sind Kinder überall ausreichend beteiligt? Ich glaube nicht. Gerade auch Jugendliche könnten in einer ganz anderen Art und Weise und sollten in einer ganz anderen Art und Weise beteiligt werden. Sie wissen, bei der Europawahl haben wir jetzt erstmal Wahlalter mit 16. Mhm. Bei den Bundestagswahlen haben wir das noch nicht. Ich finde, das ist ein wichtiges Symbol. Und natürlich können die wählen und können sich eben beteiligen. Bisher haben sie aber das entsprechende Recht noch nicht. Und sie haben auch ein Recht auf Entwicklung. Ein Recht darauf, dass sie gefördert werden. Und wir haben gerade über teilweise Bildungsnotstand in Deutschland bereits gesprochen. Aber das geht ja noch weiter. Und mein Eindruck ist schon, ich hatte jetzt auch jüngst nochmal ein Gespräch mit einem Professor Elmar Falani, der hatte jetzt nochmal die These, dass derzeit Kinder und Jugendliche nicht nur in Corona, sondern auch sonst ein bisschen unter die Räder gekommen sind, weil
glaube ich sofort.
Weil auch mit Familien, die sind in der Minderheit. So. Und das spielt eine Rolle. Ne? Also es gibt, wir wissen, Wirtschaft ist natürlich wichtig für den Standort Deutschland, wird ganz anders gehört. So, ansonsten ist es aber so, dass natürlich nach Alterskohorten man noch anders gehört wird und man ist auch immer nur dafür, was seine eigene Lebensrealität ist.
Wählen kann, unter anderem.
Ja, genau so. Und es ist schon so, dass also die Boomer, die sind jetzt eben, deren Kinder sind jetzt mehrheitlich aus dem Haus. Wenn wir uns mal daran erinnern, der PISA-Schock 2001 war es, glaube ich, ja, Anfang der 2000er jedenfalls. Was war es für ein Riesenthema in Deutschland?
So. Und der PISA-Schock aktuell ist irgendwie...
Ist viel schlimmer. Ne? Seitdem,
aber fällt
ging mal kurzzeitig hoch. Ja. Man hat mal richtig sich angestrengt. Ja. Und dann es war auch erkennbar, es hat sich auch verbessert. So. Und dann seitdem ging es aber nur noch runter. Und es wird wirklich schlimmer. Und es gibt kein Aufrüttel mehr. Kann sagen, sozusagen ist halt die Lethargie und so. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass eben die Mehrheiten sich auch verschoben haben. Und deswegen glaube ich tatsächlich, mir geht es um die Kinderrechte, aber mir geht es auch schon eigentlich um noch mehr, dass wir nochmal insgesamt schauen, wir kennen das Stichwort Finanzvorbehalt. Ich finde, es ist Zeit, darüber zu reden, wie weit wir bei vielen Maßnahmen nochmal gucken, wie es eigentlich der Kindesvorbehalt.
Sie haben es gerade schon mal mit einem konkreten Beispiel untermauert, die Schulschließungen während Corona.
Ja.
Hätten wir Kinderrechte im Grundgesetz gehabt, hätte es die nicht gegeben?
Also ich glaube, das Verfassungsgericht hat da ein gutes Urteil gefällt, haben auch erstmal gesagt, jetzt sehen wir es noch nicht, aber bei anderen Rechten vielleicht schon. So. Aber wenn es eben im Grundgesetz ist, dann ist sicher, dass abgewogen werden muss. Ja, dass es noch ein eigenes Recht ist und dann muss nochmal in einer anderen Art und Weise die Verhältnismäßigkeit sich angeschaut werden. So, und ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das nicht haben. So, die Union ist leider nach wie vor nicht vollständig dabei. Mhm. Sie sagen, das sei ein Misstrauen gegenüber den Eltern, ja, oder teilweise sozusagen wird das angeführt, so wie Sie sagten, irgendwie so, Familie ist doch da und da ist das auch irgendwie inkludiert. Aber ich habe ja gerade nochmal deutlich gemacht, es geht nicht so sehr, also beim Thema natürlich Missbrauch und so weiter, geht es auch um Schutz gegenüber Eltern, ja. So, aber ansonsten ist das nicht ein Recht der Kinder gegenüber den Eltern, sondern das ist ein eigenständiges Recht des Kindes und der Eltern für ihre Kinder gegenüber dem Staat. Und das ist das, worum es geht, dass sie als eigene Rechtspersönlichkeiten dann nochmal gestärkt werden.
Wir haben es gerade schon im Einspieler gehört, man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Immer wenn man ans Grundgesetz ran will, braucht man die. Das heißt, das ist nichts, was man in der Ampel einfach mal eben so durchdrücken kann. Sondern
deswegen reicht auch nicht eine absolute Mehrheit,
das genau, stimmt. Genau, da sagen wir jetzt einfach mal heute, dass wir das einfach mal, da drücken wir ein Auge zu, was das angeht.
Dankeschön.
Aber das Thema ist ja nicht neu. Das ist ja auch schon im Januar 2021, gab es glaube ich diese Debatte noch schon mal drum, unter der schwarz-roten Regierung noch. Da ist es gescheitert mit den Kinderrechten ins Grundgesetz, weil es von verschiedenen Seiten gewisse Vorbehalte gab. Und jetzt aktuell hatte auch der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, gesagt, unsere Bedenken sind, dass es am Ende nicht zu einer Stärkung der Kinderrechte kommt, sondern zu einer Schwächung der Familie. Können Sie ihm da die Bedenken nehmen?
Nicht so ganz, weil ich habe es nie so richtig verstanden. Also ich versuche mir jetzt vorzustellen, welche Rechtssituation er meint. So, und ich sehe sie halt nicht, sondern ich sehe eben, dass wir jetzt in ganz vielen Fragen, ja, ich könnte jetzt mit Ihnen über die Verkehrspolitik bis hingehen, ja, wo ich eben den Eindruck habe, dass eben die Perspektive von Kindern ihre Rechte nicht adäquat mit abgewogen werden. Und darum geht es. Es geht mir um eine Stärkung der Rechte der Kinder gegenüber dem Staat. Und das ist was anderes als sozusagen die Familie. So, das ist eine andere Situation. Und es geht konkret um die individuellen Rechte der Kinder gegenüber dem Staat. Und mal ganz ehrlich, bei Corona, sonntags haben sie immer gesagt, wie wichtig das mit den Kindern ist. So. Und de facto ist in keinem anderen Land, waren die Schulen länger zu und es waren ja nicht nur die Schulen, sondern auch die Freizeiteinrichtungen als in Deutschland. So. Mhm. Und wir hatten eine Situation, wo die Schulen und die Freizeiteinrichtungen zu waren und es trotzdem nicht möglich war, sozusagen der Wirtschaft verpflichtend in den Bereichen, wo es möglich war, Homeoffice aufzuerlegen. So. Ich fand, das hat schon nochmal deutlich gemacht, wie hier die Gewichte verteilt sind und deswegen ist es so wichtig, das zu machen und auch die aktuellen Themen wie die Bildung zeigen nochmal, da ist wirklich was zu tun.
Ich hätte gehofft, dass Sie mir das mehr erklären können, was Thorsten Frey damit meint, weil ich habe viel drüber nachgedacht, weil es ist aus andere sagen aus der Union, da könnte der Staat einfacher in Familien eingreifen. Jetzt kann der Staat doch auch schon die Betreuung von einem Kind oder irgendwie nicht gewährleistet ist, jetzt schon eingreifen. Würde das dieser Fakt der Kinderrechte im Grundgesetz irgendwie tangieren?
Ich kann es mir nicht vorstellen, weil in der Tat die Kinder- und Jugendhilfe, die ist ja da. So, da haben wir ja eher das Problem, dass sie eben auch unterausgestattet sind, auch einen riesen Personalmangel haben, dass die Situation, dass die Situation in Familien ja durchaus auch schwieriger geworden ist. Auch ne? Gewaltthemen sind haben eher zugenommen als abgenommen. Das heißt, in allen Kommunen können Ihnen alle Kommunaler sagen, dass die sogenannten Hilfen zur Erziehung, also was eben Kommunen ausgeben an zusätzlicher Betreuung, Begleitung ne, sozusagen des Jugendamtes von Familien, dass das momentan drastisch explodiert. Mhm. So, das passiert alles schon. Und also deswegen, ich verstehe das nicht, sondern mir geht es tatsächlich um die Stärkung der Kinderrechte gegenüber dem Staat und der Gesellschaft als eigenständige Gruppe.
Glauben Sie, das würde wirklich im konkreten Alltag in den Kitas was ändern, wenn diese Kinderrechte im Grundgesetz stehen?
Erstmal nicht, aber es geht ja darum, wir haben die normalen Gesetze so, und dann kann es eben sein, dass ein Gesetz entweder nicht eingehalten wird oder es eine Konstellation gibt, wo dann jemand feststellt, ich finde dieses Gesetz, das geltende Gesetz widerspricht dem, was im Grundgesetz jetzt verankert ist mit dem Kinderrecht. So. Und wie gesagt, mir wird jetzt auch ein Beispiel in der Verkehrspolitik einfallen. So, wir kennen das ganze Thema autogerechte Stadt, ne? Wir haben Fußgänger und Fahrrad. So, und
in Berlin ein großes Thema.
Und da reden wir eben über unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Mhm. So, aber wir reden eben nicht darüber, wer nutzt die Straße wie und welche Rechte von welchen Personen, ja, werden da gewichtet gegenüber anderen. So, und wenn ne, eine Abwägung sozusagen der Möglichkeiten der Kinder, sich auch entsprechend frei zu bewegen, ne, ist auf jeden Fall ein anderer Impuls nochmal in diese Situation. Das wird nicht automatisch dazu führen, dass die Straßenverkehrsordnung geändert wird, aber ne, das bringt nochmal einfach eine andere Perspektive darauf und das in allen Bereichen sozusagen entsprechend mit zu berücksichtigen. So. Also ich wünsche mir eigentlich sogar einen neuen Generationenvertrag zwischen allen Generationen. Also ich bin jetzt Anwältin sozusagen für die Kinder und Jugendlichen, aber mir geht es ja darum, sozusagen, dass wir insgesamt nochmal schauen in unserer Gesellschaft, die ja altert und die jetzt nochmal eine andere Demografie hat, ne, inwieweit unser Vertrag sozusagen miteinander, unser Gesellschaftsvertrag so noch wirklich, gerecht ist. Wirklich funktioniert. Ja. Und da ist eben der erste Aspekt ist tatsächlich eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. So, und dafür brauche ich eben schon die Kinderrechte. So, dann finde ich schon, muss man insgesamt mal schauen, der Nachteilsausgleich, also ne, wie ist das? Ich finde, für Corona, da gibt es schon noch
was
berechtigte Gründe, ja, was wieder gut zu
machen.
So, aber vielleicht gibt es in anderen Generationen das auch, dass man da nochmal anders drüber spricht. Und dafür braucht es eben tatsächlich die Verankerung. So, das gibt auf jeden Fall mehr Schutz für die Kinder, mehr Beteiligungsrechte und auch die Möglichkeit der Entwicklung der Förderung.
Glauben Sie, dass dann viel Handlungsbedarf in der Gesetzgebung besteht, wenn die Kinderrechte erstmal im Grundgesetz sind? Also glauben Sie, dass da viele Konflikte gibt mit der bestehenden Rechtsprechung als aktuell?
Das kommt dann über die Strecke. So, also Deutschland hat ja beispielsweise auch die Behindertenkonvention unterschrieben und da steht ja auch ganz klar drin, ne, dass wir insgesamt inklusiv sein müssen. So, deswegen trotzdem,
ist auch noch nicht so wirklich
passiert. Wenn Sie durch die Straßen gehen und so weiter, erleben Sie an allen möglichen Stellen, dass das definitiv nicht überall der Fall ist. So, aber es gibt einem erstmal sozusagen einen gewissen Anspruch. So, und dann ist es mehr und mehr sozusagen, muss es mit berücksichtigt werden.
Wenn jemand klagt,
und das macht
beispielsweise.
Macht dann den Unterschied, Step by Step. Aber also, es macht einen Unterschied.
Also es ist ein Marathon, kein Sprint an der Stelle.
Definitiv, aber es macht einen Unterschied. Aber um nochmal einmal zu sagen, warum mir das so wichtig ist, bei Corona haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen, aber es war ja tatsächlich nicht nur Corona. So, bei den Europawahlen, ne, die da mit 17 das erste Mal gewählt haben, die waren vor 2 Jahren, als der Ukraine-Krieg anfing, da waren die 15. So. Und noch 2 Jahre vorher waren die 13. Und da war eben dann Corona. Und noch 2 Jahre vorher hatten wir die großen Klimabewegungen. So, das war 2011. Und da waren die 11. So. Und die sind jetzt 17 und haben in den 6 Jahren vielleicht mitbekommen, das ist diskutiert worden, aber jetzt sozusagen in der Lebenszeit von einem Jugendlichen haben sie jetzt auch nicht erlebt, dass es alles super angepackt worden ist, dass ihre Zukunft jetzt sicher ist oder so, ja.
Ja, es gibt wahnsinnig viel, einfach auch Angst. Also ich meine, das ist nur ein Thema für sich selber.
Ja, genau. Aber ich wollte einfach nur sagen, ne, also wir sind ja alle in dieser in dieser Welt jetzt, ja. Aber für Jugendliche ist das natürlich nochmal ganz, ganz anders. So. Und deswegen ist es für uns alle so wichtig, dass wir nicht mehr gegeneinander schreien, sondern mehr miteinander darüber reden, wie die Situation ist und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Aber gerade Jugendliche müssen daran auch beteiligt werden. So, weil die haben ganz schön was mitmachen müssen und auch gerade die müssen das verarbeiten und die haben auch vor allen Dingen ganz, ganz viel dazu zu sagen, wie man es besser machen könnte.
Da ist also noch was gut zu machen. Wir gehen aufs letzte Thema und das ist das hier.
Alle 4 Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner verletzt. Allein im vergangenen Jahr erlitten laut UN Women rund 3000 Frauen schwerwiegende Körperverletzungen und etwa 4600 wurden sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch höher. Das Gewalthilfegesetz soll diese Missstände lindern. Es beinhaltet unter anderem einen Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz, mehr Plätze in Frauenhäusern und verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für potenzielle Täter. Kritik gibt es vor allem dafür, dass das Gesetz zu spät kommt und die Maßnahmen nicht tief genug griffen.
Wir haben es gerade gehört, alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und was ich noch viel krasser finde, fast jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder früheren Partner getötet. Das ist kompletter Wahnsinn. Wie kann man da aus der Politik mehr tun?
Ja, wir müssen vor allen Dingen mehr tun. Also wir sitzen jetzt ja hier in Berlin, ja, so, und auch in der letzten Woche hat es ja wieder 2 Femizide gegeben. Und vor meinem Urlaub hat es 4 gegeben. Einer übrigens in ziemlich unmittelbarer Nähe von mir zu Hause und auf offener Straße. Und es ist eben so, dass für Frauen ihre häusliche Umgebung eben leider oft der unsicherste Orte sind, an dem sie sich aufhalten können. Und das Gegenteil sollte ja so sein. Und Gewalt ist eben ein sogar wachsendes Problem, ein wachsendes Thema. Und es ist ein Thema, das ist auch nicht randständig. Da gibt es auch nicht nur irgendwelche Milieus oder irgendwelche Gruppen, sondern das Gewaltthema durchzieht die gesamte Gesellschaft. So. Und das hat was mit männlicher Dominanz zu tun. Das hat was mit alten Besitzdenken, Muster von Männern zu tun. Wir haben jetzt eine Statistik. Aber eine Statistik ist jetzt immer nur, man sieht, wie schlimm es ist. Mhm. So, wir müssen handeln. Mhm. So, in meinem Bereich geht es darum, konkret den Schutz für die Frauen zu verbessern. Mhm. Das sind als allererstes natürlich Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. Und da wissen wir, es gibt welche in Deutschland. Wir wissen aber auch, die sind sehr unterschiedlich verteilt, die sind auch sehr unterschiedlich gewachsen. Wir sind weit weg davon, ein flächendeckendes Angebot für Frauen zu haben. Und auch in Berlin beispielsweise, im letzten Jahr wieder, etliche Frauen haben keinen Platz bekommen, weil einfach die Kapazitäten zu gering sind. Und deswegen wollen wir auch das bundesweit vereinheitlichen und wollen ein Bundesgesetz dafür schaffen, dass eben tatsächlich jede Frau ein individuelles Recht auf Schutz hat. Und das dann auch bedeutet, dass sie eben unterstützt wird von Beratungsstellen, die näher dran sind und nicht weiter weg, und von Frauenhäusern. Egal, ob ich auf dem Land lebe oder in der Stadt, egal, ob ich im Osten, Westen, Norden oder Süden lebe.
Ihre dritte Maßnahme ist das Gewalthilfegesetz. Und ich will das mal kurz mit ein bisschen Hintergrund einordnen. Deutschland hat im Oktober 2017 die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert. Das ist ein Abkommen, das darauf abzielt, Frauen vor Gewalt zu schützen und Geschlechtergleichheit zu fördern. Die Konvention enthält Maßnahmen zur Prävention von Gewalt, zum Schutz der Opfer und zur Verfolgung von Tätern und verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, diese Maßnahmen umzusetzen. Außerdem trat im Mai 2024 die sogenannte EU-Gewaltschutzrichtlinie in Kraft. Also sind schon zwei sehr wichtige Schritte in der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt. Was würde Ihr Gewalthilfegesetz jetzt noch on top geben?
Wie gesagt, es gibt erstmal den individuellen Rechtsanspruch, und vor allen Dingen bedeutet das eben den Ausbau der Gewalthilfeinfrastruktur in Deutschland. So, wir haben in Deutschland deutlich mehr in der Stadt als auf dem Land. Geprügelt wird aber überall. Mhm. So. Und wir haben auch nach Regionen große Unterschiede, und wir haben auch bei der Finanzierung große Unterschiede. So. Und ich möchte, dass sichergestellt ist, dass, wenn eine Frau in dieser Gewaltsituation ist und dringend Hilfe braucht, dass sie nicht noch erst darüber nachdenken muss, habe ich jetzt irgendwie das Geld, um ins Frauenhaus zu gehen oder nicht. Sondern da geht unmittelbar darum, der Frau zu helfen. Und dass sie dann eben einen Schutzplatz bekommt oder eine Beratung bekommt und dann weiter vermittelt wird, dass sie jedenfalls unmittelbar geholfen wird. Und da gehen noch weitere Maßnahmen dran. Also ich finde es auch sehr gut, dass Innenministerin Faeser jetzt auch nochmal an das Gewaltschutzgesetz rangeht, was es jetzt gibt, wo sie auch nochmal reden will über die Täterarbeit. Also wichtig ist es ja, dass es möglichst keine Täter gibt, ja, aber dass, wenn es eben Täter gibt, dass es bei denen nicht auch nochmal und nochmal und nochmal passiert. Deswegen will sie da auch noch Dinge verankern wie verpflichtende Programme für Täter, an denen sie teilnehmen müssen, um Dinge zu verarbeiten, sich bewusst zu werden. Es geht auch nochmal darum, dass wir im Kindschaftsrecht tatsächlich verbessern wollen, dass bei Familienrechtsfragen berücksichtigt werden muss, wenn eben Gewaltsituationen eine Rolle spielen. Ist derzeit nicht der Fall. Kann man eigentlich gar nicht verstehen, ist man eigentlich fassungslos, ist aber so. Auch das müssen wir dringend ändern, weil gerade wenn wir über Femizide oder über harte Gewalt reden, das hat eben sehr oft, sind eben natürlich Anknüpfungspunkte, wenn Kinder im Spiel sind, womöglich eben Leute sich schon getrennt haben, aber sie trotzdem immer noch in Kontakt kommen müssen, weil es ja eben darum geht, dass Kinder übergeben werden, ne? Man sich über Kinderfragen sozusagen einigen muss. Und dass in diesen Fragen das Thema Gewalt so wenig Berücksichtigung findet in den familienrechtlichen Fragen, ist eigentlich auch ein Unding, muss dringend geändert werden.
Sie haben gerade schon gesagt, Frauenhäuser ist ein wirklich wahnsinnig wichtiger Faktor. Und ich habe mal geschaut, es gibt in Deutschland rund 7000 Plätze in ungefähr 400 Frauenhäusern. In der Istanbul-Konvention steht, dass es eigentlich 21.000 geben müsste. Stimmt das?
Die haben jetzt so eine Zielzahl genannt, pro 100.000, genau. Und das, wenn man das einfach so runterrechnen würde für Deutschland, dann müssten wir dreimal so viel haben, ja.
Woran hakt es da?
Ja, dass es eben eine kommunale und Länderaufgabe ist.
Schon wieder?
Ja, es ist so. Also in manchen Ländern ist es voll kommunal. Mhm. Wie gesagt, in manchen Ländern ist es so, dass eben vor allen Dingen dann auch auf das SGB zurückgegriffen wird. Also dass nicht die Frauenhäuser finanziert werden, sondern wenn die Frauen da hinkommen, ne, dann müssen die irgendwie gucken, für die Frauen müssen Anträge gestellt werden und so. Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und in Schleswig-Holstein zum Beispiel, die haben das in ihrem kommunalen Finanzausgleich mit drin. Ja. Mhm. So, nicht jede Kommune hat ein Frauenhaus, aber die es machen, die bekommen von den anderen Kommunen, die es nicht haben, bekommen ein Geld dafür, dass sie das eben machen. Das sieht in Bayern beispielsweise anders aus. Es ist also sehr, sehr unterschiedlich. De facto haben wir die Frauenhäuser, die wir haben, weil die Frauenbewegungen an den Orten, wo sie sind, stärker waren und in anderen Bereichen halt es wenig Frauenbewegung gegeben hat. Aber das ist nicht okay, weil, wie gesagt, Gewalt hat sich nicht an der Frauenbewegung orientiert, sondern Gewalt gibt es leider überall und Frauen sind überall betroffen.
Das Wilde, was ich fand, was ich schockierend fand, war, als ich gelesen habe, dass wenn Frauen da weggeschickt werden, das passiert, weil halt einfach die Plätze nicht da sind und das muss auch für die Menschen, die da arbeiten, wahnsinnig schlimm sein, zu sagen, ich kann dir halt einfach nicht helfen, geh bitte woanders hin, dass manche Frauen in Obdachlosenunterkünften unterkommen müssen. Und das ist halt was, wo ich mir denke, A, ist das natürlich wahnsinnig demütigend, würde ich sagen, und auf der anderen Seite auch gefährlich.
Genau, das ist natürlich eine völlige Verzweiflung und man darf ja nicht vergessen, wir reden immer von Frauenhäusern und das ist ja auch so, es geht um den Schutz für die Frauen, aber in den allermeisten Fällen sind ja Kinder dabei. So. Und die sind dann auch in diesen obdachlosen Einrichtungen.
Die dürfen nicht rein?
Das geht gar nicht.
Ist das, also ich meine, die können sie nicht draußen vor der Tür stehen lassen, aber trotzdem, das ist ja, also die haben ja wahrscheinlich keine separaten Unterbringungsmöglichkeiten, oder?
Können sich das in aller Unschönheit vorstellen, ja.
Sie haben gerade schon gesagt, die Länder sind zuständig, aber der Bund kann Finanzmittel zur Verfügung stellen, könnte aber nicht sagen, wofür diese Finanzmittel ausgegeben werden.
Doch,
oder?
Also ich bin schon sehr weit mit dem Gesetz. Mhm. Also ist ja so, der Bund, also die Bundesregierung, schon die letzte Bundesregierung hat diese Istanbul-Konvention unterschrieben, also hat sich verpflichtet, das umzusetzen. Das steht da drin, geschlechtsspezifischer Schutz vor Gewalt, ein Recht auf Schutz vor Gewalt für die Frauen. So, und wir haben in unserem Grundgesetz sehr wohl drin stehen, dass es eben eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse geben sollte und zumindest beim Gewaltschutz sollte das doch auch gelten. So, und deswegen, ne, daraus ziehen wir sozusagen schon eine entsprechende Verantwortung und deswegen bin ich eben praktisch seit Amtsantritt, habe ich einen runden Tisch mit den Ländern, da waren schon Vorarbeiten da und dann haben wir eben dann aber uns auf Eckpunkte verständigt und dann habe ich auch einen Gesetzentwurf vorgelegt, erstmal als Diskussionsentwurf von meinem Haus und der ist jetzt sehr, sehr weit und damit schaffen wir nicht sofort alles, aber wir steigen damit als Bund ein in die Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen mit den Ländern. Das habe ich mit den zuständigen Gleichstellungsministerinnen alles sehr, sehr gut vereinbart. Da haben wir uns gut drauf verständigt, da gibt es einen fertigen Gesetzentwurf und damit ziehe ich jetzt ins Kabinett.
Wir haben es gerade schon gehört, also das ist jetzt keine große Utopie oder so, diese dritte Maßnahme, die Sie mitgebracht haben, auch wenn das hier absolute Mehrheit heißt. Das ist schon etwas, was Sie auf den Weg bringen wollen und auch machen. Die Frage ist,
ja, ist das notwendig ist.
Genau, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten, was würden Sie anders machen als bei dem Ampelgesetzentwurf, der jetzt auf den Weg gebracht wird?
Na, wenn ich jetzt die absolute Mehrheit hätte, dann könnte ich sozusagen für... Ja gut, nee, der hilft da auch nicht, brauche ich auch wieder eine Zweidrittel gegebenenfalls, weil ne, ich muss das ja mit den Ländern irgendwie zusammen machen, aber mit der absoluten Mehrheit, da könnte ich es vielleicht finanziell sozusagen auch beim Staat noch besser ausstatten, aber vor allen Dingen wären wir dann vielleicht auch schon ein bisschen weiter als jetzt, aber es ist jetzt alles gut vorbereitet und ich bringe das auf den Weg.
Das Ampelgesetz soll den Rechtsanspruch aber erst ab 2030 garantieren, wenn es korrekt ist, wenn ich korrekt informiert bin. Das ist noch verdammt lange hin. Warum?
Weil es, wie auch bei der Kita-Qualität, ich habe ja schon gesagt, in den Ländern unterschiedlich ist. So, das Finanzthema ist ja nicht nur ein Thema für den Bund, sondern die Länder zahlen es ja jetzt schon, ne, müssen es auch weiterhin finanzieren, sollen auch ihren Beitrag dazu leisten. So, und damit wir alle miteinander und haben unterschiedliche Finanzierungen und damit wir alle gemeinsam uns auf einen Weg verständigen und man alle mitnimmt, den Bund und die 16 Bundesländer. Dann braucht es halt einen Tick länger, aber dafür ist es hoffentlich dann nachhaltig und dauerhaft.
Gibt es denn Maßnahmen, wo man sagen kann, okay, ich kann die Situation irgendwie sofort zumindest vielleicht ein bisschen verbessern? Wie sie jetzt gerade besteht?
Also für die Frauenhäuser, ne, das ist so, das ist kommunale und Länderzuständigkeit, das kann ich dann nicht machen. So, da bräuchte ich schon eine Königin von Deutschland, das will ich nicht. Ne? Ich bin durch und durch Demokratin. So, was wir eben jetzt ansonsten machen, das hatte ich eben schon gesagt, eben da gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Innenministerium und mit dem Justizministerium. Das Thema Gewalt in Familienrechtsangelegenheiten anders zu berücksichtigen, ja, damit es eben auch mehr Schutz sozusagen für die Kinder und für die betroffenen Frauen gibt. Und das andere hatte ich auch schon genannt, im bestehenden Gewaltschutzgesetz nochmal nachzuschärfen, was tatsächlich die Mitmachgeschichten für Täter und andere Fragen angeht. Wir diskutieren auch durchaus über das Thema Fußfessel. So, auch das finde ich legitim, das zu diskutieren. Das sind gesetzliche Änderungen, die man dann auch auf Bundesebene dann mitmachen kann. Das kann man teilweise auch auf Landesebene machen. Aber über diese Dinge reden wir auch. Alleine das wird es nicht tun, sondern man braucht eben konkret auch Schutz und Beratung und Unterstützung. Aber so, es gibt schon noch andere Möglichkeiten, die wir da gerade zu einem Paket zusammenführen.
Wir sind am Ende angekommen. Ich würde noch einen kleinen Ausblick mit Ihnen noch wagen wollen. In genau einem Jahr ist Bundestagswahl, vorausgesetzt die Ampel hält so lange, das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Das heißt aber auch, spätestens im nächsten Frühjahr schalten alle wieder in den Wahlkampfmodus. Und was werden am Ende die Erfolge der Ampel sein, auf die Sie am meisten stolz sind und mit denen Sie Werbung für eine erfolgreiche Bundestagswahl 2025 machen können?
Ja, hoffentlich ein verabschiedetes Kindergrundsicherungsgesetz. Auf jeden Fall die Verankerung der Kita-Qualität, frühkindliche Bildung von Anfang an mit Bundeszuständigkeit. Dann habe ich das Thema Einsamkeit ja auf die Tagesordnung gebracht. Wirklich wichtig. Wir haben als Bund schon mal eine Einsamkeitsstrategie beschlossen. Aber ich finde, ne, das Thema braucht noch eine entsprechende Verbreiterung. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall bleiben. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir das Demokratiefördergesetz auch noch verabschiedet bekommen. Das ist so wichtig. Ich habe schon angesprochen, dass es jetzt sein kann, dass beispielsweise in Thüringen entsprechende Projekte komplett wegbrechen. Es wird 2025 eine neue Förderperiode für das Programm Demokratieleben geben. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Aber trotzdem brauchen wir noch mehr nachhaltige Strukturen für den Bereich der Demokratie. Und da haben wir eigentlich ein gutes Gesetz vorliegen und andere Maßnahmen auch. Und das wäre wichtig, dass wir auf jeden Fall hinterher sagen können, wir haben zumindest von der Struktur her alles so bereitet, wie wir es brauchen im Kampf gegen die Extremisten.
Sie haben mal in einem Video gesagt, ich mache Politik, weil ich Ungerechtigkeit nicht leiden kann.
Ja.
Weil ich aber ein optimistischer Mensch bin und deswegen doch möchte, dass wir alle eine gute Zukunft haben und daran mitarbeiten, das holt mich jeden Tag aus dem Bett.
Ja.
Jetzt gab es für die Grünen schon mal leichtere Zeiten. Umfragetief, in Thüringen aus Regierung und Landtag geflogen, Erfolge von Antidemokraten. Wir gehen aus dem Podcast ja immer mit Musik raus. Und welchen Song machen Sie an, wenn Sie dringend mal wieder gute Laune brauchen?
Also in diesen Zeiten fällt mir immer Lila Wolken ein. Von Materia ist das.
Ah, stimmt. Ach, klar.
Ja, so. Also einfach, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind.
So.
Und das ist das, was mich tatsächlich dann aus dem Bett holt.
Vielen lieben Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Sehr gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama, a.k.a. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemand schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Fucking madness! Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.